Ich bringe euch Grüße von der Bibelgemeinde Magdeburg, von der ihr gehört habt, und dann auch persönlich von meiner Frau, obwohl sie sagte, sagt das bitte im Privaten, nicht in der Öffentlichkeit. Aber ich höre nicht immer auf meine Frau, was bestimmt ein Fehler sein könnte. Aber ja, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne die Apostelgeschichte aufschlagen. Apostelgeschichte 1. Und wenn ich vor euch stehe, sehe ich einige bekannte Gesichter und weiß, dass ich aber leider die Namen wieder vergessen habe. Und wie ich jedes Mal sage, okay, nun heißt du Christian oder bist du der Bruder oder so etwas. Also bitte habt mit mir Verständnis. Und also ich kann sagen, dass ich für euch namentlich bete, aber während des Sommers nicht so viel. Nein, dann eher zu den Zeiten, wo es nicht Camp Impact gibt. Zumindest es gibt es, aber ich bin nicht so sehr daran beteiligt. Euer Motto für den Tag habt ihr schon gehört. Gott baut seine Gemeinde und wir sind davon Zeugen. Und ihr, egal in welcher der beiden Gemeinden ihr seid oder in anderen, sofern ihr den biblischen Glauben habt, seid ihr davon überzeugt, dass Jesus auch Gott ist. Und Jesus sagte in Matthäus 16, 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das stört mich sowas von gewaltig, wenn jemand sagt, besuchst du Bradleys Gemeinde? Ach, bitte sag das nicht. Oder besuchst du Andreas' Gemeinde? Ihr wisst ja, das ist Jesu Gemeinde. Und natürlich, wir gehören dazu und wir bringen uns auch da ein. Aber letzten Endes möchten wir von des Herrn Gemeinde bauen. Und nun möchten wir in die Schrift schauen. Wir halten kurz inne. Vater, bitte, schenk mir Gnade und den Hörern auch, die hier schon lange gesessen haben und dich loben und hören von dem, was du zustande gebracht hast. Und du hast, wie wir gerade eben gesungen haben, dein Wort erfüllt und erfüllst es noch. Und danke, dass wir daran beteiligt sein dürfen, und gib Gnade, dass wir weiterhin, bis das der Herr Jesus Christus für uns erscheint am Himmel und uns zu sich ruft, dass wir ihm treu sind und dass wir weiterhin mit seinem Auftrag beschäftigt sind. Du hast es vorausgesagt und deine Getreuen werden es auch tun und wir wollen uns auch damit einreihen. Und ja, segne nun diese Betrachtung und alle, wo auch immer sie sind, ob die Kinder in der Kinderstunde oder draußen vielleicht, gib Gnade, dass wir uns voll auf dich und auf dein Wort konzentrieren können. Bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ich lese Vers 8 vor. Es fängt mit sondern, also muss das ja inmitten eines Satzes sein. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet. Das bedeutet also, dass die Jünger zu Beginn anders waren. Wir könnten sagen, dass sie kraftlos waren, aber das würde nicht ganz stimmen, denn der Herr Jesus Christus hatte seine 12 Jünger hinausgeschickt, in seiner Kraft und dann später auch die 70. Und was sie da zustande gebracht haben, das versetzt uns in Erstaunen und hat sie auch in Erstaunen versetzt. Sie kamen zurück, jubelnd, himmelhoch, jauchzend, dass die Teufel, die Dämonen ihnen untertan waren. Und der Herr Jesus Christus wollte das ein bisschen justieren und sagte, das, worüber ihr euch freuen sollten, ist, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Aber natürlich erlebten sie die Kraft Gottes. Der Heilige Geist war bei ihnen, sollte dann auch in ihnen sein, hieß es von den Lippen Jesu. Lasst uns aber diese relative Kraftlosigkeit doch ein bisschen betrachten. Denn das ist auch teilweise darauf zurückzuführen, dass sie unter sich nicht eins waren. Und die Uneinigkeit kann kräfteraubend sein. Das passiert ja auch in der Ehe. Die Bibel sagt, dass eure Gebete verhindert sein können, wenn ihr nicht unter euch eins seid. Und es war keine Ehe, aber die Jünger stritten sich oft. Und selbst am Abend, wo sie in dem Obergemach waren, waren sie zerstritten. Der Herr Jesus Christus hat ihnen eine Lektion, mehrere, aber eine Lektion erteilt, indem er ihnen die Füße gewaschen hat. Also sie waren uneins, aber sie waren auch furchtsam. Sie hatten die besten Absichten. Nicht nur Petrus, aber auch alle haben gesagt, auch wenn wir für dich sterben müssten, werden wir das tun. Sie waren alle, obwohl Petrus jetzt der Wortführer war der Gruppe, waren sie doch furchtsam und verließen ihn und flohen. Das lesen wir in Matthäus 26, Vers 56 und an anderen Stellen. Der eine hat es so eilig gehabt, dass er sein Gewand vergessen hat. Manchmal mache ich mir Gedanken, wie das dann zustande gekommen ist, wie er dann wieder zu Kleidern gekommen ist. Aber jedenfalls befand er sich wieder zu Fuße des Kreuzes ein paar Stunden später und durfte dann die Verantwortung von Jesu Mutter übernehmen und annehmen. Aber uneins waren sie, furchtsam waren sie und auch, was die Kraft auch berauben kann, sie waren abgelenkt. Sie waren durch Fragen und Überlegungen abgelenkt, die nicht gerade dran waren. Ich denke daran, in Apostelgeschichte 1 hier steht es in Vers 7 oder 6, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Was eine berechtigte Frage ist. Ich meine, seit dem Alten Testament wurde über dieses Reich schon vorausgesagt. Und dann kam Johannes der Täufer und hat gesagt, tu Buße, denn das Reich Gottes oder das Reich der Himmel, das steht bevor. Und Jesus hatte dieselbe Botschaft. Und in der Bergpredigt sehen wir, was Gott, was Jesus auch von denjenigen erwartet, die sein Reich ausmachen. Und wir beten auch, dein Reich komme. Also das Reich kommt wirklich sehr oft in den Evangelien vor und eigentlich auch in der Apostelgeschichte. Aber wer hört dann schon Predigten über das Reich? Also ich würde sagen, wir hören Predigten zum Evangelium und zu anderen Themen, aber zum Reich hören wir nicht so oft eine Predigt, obwohl, wenn wir lesen, was die Predigt beinhaltete in der frühen Gemeinde, es nach wie vor das Reich Gottes war, dass Gott regiert und Jesus König ist und dass wir unter seiner Herrschaft sein müssen. Aber sie waren dadurch abgelenkt. Ja, ich könnte sagen, durch Endzeitfragen. Und ich will nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Ich interessiere mich auch dafür, obwohl ich nicht das Maß aller Dinge bin, aber nur weil ich mich dafür interessiere, bedeutet nicht, dass es zu tun richtig ist. Aber ich denke, Gott hat uns auch die Informationen gegeben. Und in unserer Zeit spitzt das sich zu. Das Verständnis über dieses Thema hat sich wirklich hat zugenommen. Aber es war für sie nicht dran. Und dann gab es eine andere Situation etwas früher. Petrus, ihr wisst ja, er hat den Herrn dreimal geleugnet. Und dann musste er dreimal hören die Frage, liebst du mich? Oh, das hat geschmerzt. Aber der Herr beabsichtigte ihn wieder, nicht einzugliedern, aber ihm auf jeden Fall klar zu machen, du gehörst noch zu mir, ich habe einen Auftrag für dich, dir ist die Vergebung ausgesprochen. Und dann aber Petrus, ja, immer mit seinen Gedanken schnell unterwegs und mit seinen Füßen, ja, nicht so flink wie Johannes, aber er fragt in Bezug auf Johannes, ja, und was wird mit ihm geschehen? Und der Herr sagte, eigentlich geht das dir nichts an. Also beschäftige dich doch mit deinem Auftrag, mit dem, was für dich dran ist. Aber die Jünger waren so und wenn vielleicht unterschiedlich gestrickt, hatten sie diese Dinge in ihrem Leben. Nun, wen oder was hat der Herr versprochen? In Vers 8 heißt es, ihr werdet Kraft, also das ist was sie empfangen werden, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und zu vergangenen Zeiten und auch heute denken manche Leute, dass der Heilige Geist irgendein Einfluss wäre, irgendeine Sache wäre. Aber er ist eine Person, eine der Personen in der Gottheit. Und deshalb sage ich, wen oder was oder ja, beides. In den Kapiteln 14 bis 16 ist die Rede von dem Tröster, von dem Helfer, von dem Heiligen Geist. Der wird auch genannt. Jesus sagte, ich gehe hin, um euch eine Stätte vorzubereiten, aber ich schicke euch einen Beistand. Ihr werdet nicht Waisenkinder sein, nicht mit AI, okay, keine Waisenkinder werdet ihr sein. Eigentlich hieß es auch, wir kommen zu euch. Und das war bezogen auf den Vater und Jesus. Also sind wir wirklich Tempel Gottes, der in uns wohnt, durch den Heiligen Geist. Und ja, der Tröster wurde verheißen. Und hier heißt es, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Es ist nicht, dass der Heilige Geist erst jetzt existierte oder dass er ja, im Alten Testament nicht aktiv wäre. Es gab auch Situationen, bei denen der Heilige Geist in Menschen war. Wir würden vielleicht sagen, nicht dauerhaft, obwohl die Meinungen darüber auseinandergehen. Aber auf jeden Fall, so wie es in der Gemeinde der Fall ist, war es damals, dazu war es unterschiedlich. Der Tröster wurde versprochen und ja, um in die Geschichte ein bisschen zurückzugreifen. Johannes der Täufer sagte, ich taufe euch zwar mit Wasser, der nach mir aber kommt, wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und manche Leute beten dann, Herr, taufe uns mit deinem Feuer. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir, und ihr könnt, wenn ihr wollt, diese Stelle euch merken in Apostelgeschichte 1, aber ich schaue jetzt in Matthäus 3, 11 und 12, um uns ein bisschen Perspektive zu geben, denn das mit dem verheißenen Feuer steht in Apostelgeschichte 1 nicht. Okay, ich bin in Matthäus 3 und lese Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat, und merkt jetzt, ist die Rede von dem Feuer. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. In diesem Vers, Vers 12, wird uns beschrieben, wozu das Feuer gebraucht wird. Das ist ein Gericht. Es ist gebraucht, um zu reinigen, aber er sammelt den Weizen in seine Scheune und verbrennt mit unauslöschlichem Feuer die Spreu. Und deshalb, glaube ich, ist es auch nicht von ungefähr, dass wenn es heißt am Ende von Lukas und am Anfang von Apostelgeschichte, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen, wurde diesen Begriff Feuer mit Absicht weggelassen. Vielleicht denkt man, ja, aber steht da, dass Zungen sowie von Feuer auf einem jeden von ihnen ruhte. Das stimmt. Genauso wie bei seiner Taufe der Heilige Geist in einer Form wie eine Taube heruntergekommen ist. Aber es war keine Taube. Und das war kein Feuer, kein physikalisches Feuer. Also denke ich, dass dies ein Symbol war des Heiligen Geistes auf ihnen. Das ist meine Meinung. Aber manche Leute denken, dass es nachträglich, nach ihrer Errettung, dann irgendeine Feuertaufe geben müsste. Aber wie wir von unserem Bruder heute gehört haben, aus 1. Korinther 12, Vers 13, sind wir alle in einem Geist zu einem Leib getauft worden und sind alle mit einem Geist getränkt. Und Römer 8, Vers 9 sagt, dass wenn der Heilige Geist, wenn ein Mensch den Geist nicht hat, dann ist er nicht seins. Oder nicht sein. Es gibt keine Christen, die nicht den Heiligen Geist schon hätten oder haben. Die Taufe, die hier geschehen ist mit der frühen Gemeinde, geschah zur Apostelgeschichte 2. Die war einmalig einmalig für diese Leute. Und dann gab es dann auch, als der Heilige Geist über die Nationen kam, ein so weiteres Ereignis. Es heißt, das ist geschehen, was bei uns auch am Anfang. Aber danach, wenn man glaubt an den Herrn Jesus Christus, dann bekommt man den Heiligen Geist, ist in dem Moment schon geistesgetauft. Nun, der Tröster wurde verheißen, die Taufe im Heiligen Geist wurde verheißen und in Apostelgeschichte 1,8 heißt es, ihr werdet Kraft empfangen. Nun, zu dem Ausmaß, wie der Heilige Geist freigesetzt, in uns unverhindert aktiv ist, sind wir kraftvoll. Und dies ist das, was notwendig war, denn, wie gesagt, die Jünger waren furchtsam und eine große Änderung musste stattfinden. Und deshalb möchte ich dann weitergehen und fragen, was davor passieren musste. Ich denke, dass es wichtig war, dass die Jünger ihr Bedürfnis erkannt haben. Es war wichtig, dass sie sehen, wie sehr sie auf den Herrn hingewiesen sind. Petrus versagte kläglich. Er ging hinaus und weinte bitterlich, dass er seinen Herrn nicht nur verleugnet hat oder geleugnet hat, sondern es ist erstaunlich, aber das war ja ein Dienstmädchen, das ihm zum Verhängnis wurde. Er hatte so eine Angst, seinen Herrn zu bekennen und sich zum Herrn zu bekennen. Man hätte vielleicht gedacht, wenn es vielleicht der hohe Priester gewesen wäre. Aber nein, es war ein Dienstmädchen, nicht dass Mädchen weniger wert sind, aber das war nicht eine Person aus der oberen Schicht. Und ja, Petrus war schwach in dem Moment und hat dann gesehen und anerkennen müssen, wie bedürftig er war auf diese Kraft, die versprochen wurde. Es war natürlich auch notwendig, und so heißt es am Ende von Lukas, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit gehen. Es war eine Notwendigkeit, dass der Herr auferstehe. Es war nicht möglich, dass das Grab ihn hält. Das war etwas, was passieren musste. Der Herr musste auferstehen. Dann hatte der Herr ihnen gesagt, kehrt nach Jerusalem zurück, weicht von Jerusalem nicht und wartet dort, bis ihr bekleidet werdet von Kraft aus der Höhe. Es war notwendig, dass sie so lange warten, bis der Herr den Geist gibt. Und zwar heißt es in dem ersten Vers in Kapitel 2, dass der Pfingsttag sich erfüllte. Nun, es ist unterschiedlich in verschiedenen Übersetzungen, aber die Festzeiten des Herrn hatten eine prophetische Bedeutung, oder haben sie noch? Vier davon haben sich jetzt erfüllt. Das waren die Frühlingsfeste. Sie haben sich jetzt bei dem ersten Kommen des Herrn erfüllt. Es bleiben noch drei aus. Und das sind die Herbstfeste, die einen symbolischen Charakter haben. Aber genauso wie Jesus Christus die Erfüllung unseres Passafestes ist, denn er ist das Passalamm, so hat sich auch das Fest der Wochen erfüllt, in dem der Heilige Geist gekommen war. Es war nötig, dass sie so lange warten, bis es Gottes Zeit war. Da könnte man vielleicht fragen, war es nötig, dass sie beten? Ich habe keine Stelle gefunden, wo es heißt, ihr müsst beten, geht nach Jerusalem und betet. Aber was sollen Gläubige sonst tun? Ich denke, dass es vielleicht eine Selbstverständlichkeit sein müsste, dass sie, anstatt einfach tagelang zu plaudern, gebetet haben. Und inwiefern sind diese Dinge bei uns der Fall? Der Glaube an die Auferstehung ist auf jeden Fall nötig. Du kannst nicht biblisch gläubig sein, wenn du nicht überzeugt bist, dass der Herr leibhaftig von den Toten auferweckt worden ist. Paulus sagte in 1. Korinther 15, das Evangelium, das ich euch gepredigt habe und was ich euch predige, wodurch ihr gerettet werdet, ist, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde. Übrigens, das Begräbnis war eine Bestätigung seines Todes. Und dass er auferweckt worden ist nach den Schriften, am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er gesehen wurde, mehrfach. In den nächsten Versen wird gesagt, von wem er gesehen wurde. Und das war die Bestätigung der Realität, der historischen Wirklichkeit seiner Auferstehung. Also es geht ja um den stellvertretenden Tod, den Tod für unsere Sünden, und dass sie bestätigt wurde oder dass er bestätigt wurde, und um die wirkliche Auferweckung Jesu Christi aus den Toten. Wenn er nicht auferweckt worden ist, dann haben wir auch keine Hoffnung darauf. Ja, das ist auch für uns eine Notwendigkeit. Einheit wäre nicht schlecht. Und das hat es auch gegeben. Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Vers 1. Einmütigkeit muss aber in der Wahrheit sein. Es gibt Einheit, die nicht biblische Einheit ist. Ich habe mich sehr gefreut über die Worte unseres Bruders heute und dass wir in dem Wesentlichsten einig sind. Mein Vater war Pastor von Baptisten und Bibelgemeinden, also bin ich so ein Mittelding. Wir kamen nach Magdeburg und fragten uns, was sollen wir uns nennen? Übrigens, das war vor 31 Jahren. Und es gab schon zwei Baptistengemeinden. Wir haben gesagt, wir wollen schon unterschiedlich zu diesen sein. Ich werde vielleicht nicht ausführlich darüber sprechen, aber wir sagten, damit da keine Unklarheit besteht, finden wir einen anderen Namen. Damals hat es nicht so viele Bibelgemeinden in Deutschland gegeben. Es hat eine gegeben, die hat auch die Webseite bibelgemeinde.de, die ich gerne gehabt hätte. Aber wir existierten eigentlich vor ihnen, aber sie waren schneller mit Internet. Ja, aber mittlerweile gibt es so viele, dass man vielleicht denken könnte, das ist eine Konfession. Ich denke nicht, dass sie wirklich eine Konfession ist. Aber ja, anders als die Baptisten. Die Baptisten sind eine Konfession. Und als ich in der 12. Klasse war in einer Baptistenschule, habe ich gefragt, Herr Professor, er war auch Professor, obwohl er in der 12. Klasse auch der Bibellehrer war. Sagen wir, ich wäre in Indien und da würden alle Baptisten neo-orthodox oder liberal in ihrer Theologie. Wenn Sie nicht Baptist wären, was wären Sie denn? Herr McKenzie, er hatte diesen Charakter, ich kann es nicht einmal machen, aber er schüttelte seinen Kopf so. Wenn ich kein Baptist wäre, wäre ich von mir selbst beschämt. Also, if I were not a Baptist, I would be ashamed of myself. Und ja, aber wir sind herausgesandt worden von einer Baptistengemeinde. Und ich habe meine Bibel, meine Mitgliedschaft immer noch in dieser Gemeinde. Okay, das war kostenlos und hat 5 Minuten von meiner Zeit und eurer weggenommen. Aber ich bin zielstrebig. Einheit wäre nicht schlecht, okay. 3 Worte und so viele Worte dazu. Gebetszeit ist auch notwendig. Wir sollten auch Gott bitten, dass wir voll Geistes sind. Nicht, dass wir die Taufe des Geistes bekommen. Das ist schon gewesen. Wir haben den Heiligen Geist. Aber die Frage ist, wie viel hat er von uns? Also nicht viel, wie viel haben wir von ihm, aber hat er uns ganz? Wir sollten von ihm voll sein. Wir sollten auch unsere Bedürfnisse anerkennen. Herr, ohne dich sind wir nichts. Und dann, was wird das Ergebnis sein? Hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet, und das ist jetzt kein Befehl an dieser Stelle. Stefan hat uns Matthäus 28 zitiert. Nun, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie und so weiter. Eine Stelle, die wir vertont haben und auf dem Camp diesen Sommer singen. Aber hier ist es nicht ein Befehl, sondern eine Feststellung, eine Voraussagung. Und ihr werdet, also wenn ihr den Heiligen Geist habt, ist das Ergebnis. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wir predigen Christus, Jesus, ihn gekreuzigt. Ihr werdet meine Zeugen sein, man könnte sagen sowohl als auch, aber in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also haben sie dann in Kapitel 2 den Heiligen Geist auf sie kommen erlebt. Sie haben die Kraft bekommen und diese Leute, die feige waren, und ich mache mich nicht über sie lustig, denn heute Morgen erfuhr ich auch, dass ich dazu auch anfällig bin. Ich sehe seit einigen Monaten jetzt schon einen, der Rollator hat. Er ist nicht ein alter Mann, aber er hat einen Rollator. Er wohnt vielleicht in einem Heim dort in der Diesdorfer Straße und ich sehe ihn immer mit einem Buch in der Hand. Und er sitzt da und liest und liest und liest und das Leben der anderen Menschen geht an ihn vorbei und er liest. Und ich dachte, irgendwann mal muss ich ihm ein Wort Gottes geben. Heute war ich unterwegs, ich fuhr auf der Diesdorfer Straße, ich hatte etwas abzuliefern, abzugeben an unsere Gemeinde, bevor ich zu euch gefahren bin. Da sehe ich diesen Mann und denke, ich muss ihn ansprechen. aber heute nicht. Nee, also Moment einmal, Krishna ist nicht da, ich muss nicht predigen in dieser Stunde, also erst um 11 Uhr muss ich in Stendal sein. Da machte ich 180 Grad Wende, fuhr zurück, sah, okay, hier darf ich 3 Minuten anhalten, Warnblinker, und da stand ein anderer da. Ach, ich dachte, ich wollte zu dem anderen gehen, nicht beobachtet werden. Der guckte mich so komisch an, was ist denn mit dir los, ha? Warum hältst du an, Blinker, Warnblinker? Okay, dann bin ich um die Ecke gefahren, Warnblinker aus, ein paar Straßen weiter, blinkte sogar nach links, das wäre in die andere Richtung, dachte, nein, also, ob ich geblinkt habe nach rechts, ich bin dann rechts gefahren bei Linksblinker, da war der andere weg, zumindest das, okay, der mich beobachtet hat. Und habe dann wieder angehalten. Ob er das erste Mal mitbekommen hat, weiß ich nicht. Stieg aus, ich dachte, ach, ich will ja nicht rüberkommen, als werde ich der Große, der Bonzige oder so. Also dann lief ich zu ihm hin. Darf ich eine Frage stellen? Oder darf ich Sie kurz stören? Setzte mich so einen Meter weg von ihm. Er war an der Bushaltestelle. Ich habe Sie seit Monaten beobachtet. Sie lesen so gerne. Haben Sie schon in der Bibel gelesen? Nee, die Bibel habe ich nie gelesen. Ich sagte, und wenn ich Ihnen mal eine Bibel geben könnte, hätten Sie Bereitschaft, die entgegenzunehmen, darin zu lesen, vielleicht zu schnuppern, sehen, ob das vielleicht etwas für Sie wäre? Ja, das würde mich interessieren. Okay, gut, jetzt bin ich verpflichtet, ihr habt es gehört. Und er auch. Brad Schmidt heiße ich, okay? Betet für Herrn Schmidt. Aber ich sage euch, ich brauchte Gottes Kraft, um das zu tun. Aus eigener Kraft, muss ich sagen, hätte ich das nicht gemacht. Ihr sollt Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr sollt meine Zeugen sein. An anderen Stellen, wie gesagt, ein Befehl, an dieser Stelle eine Verheißung, meine Zeugen sein. Zeugen seiner Auferstehung, Zeugen seiner Vergebung, Zeugen seiner Herrschaft, Zeugen seiner Erfüllung. Zeugen auch der Bedingungen, die er stellt, Buße zu tun, aber auch Zeugen seiner Segen, damit Zeiten der Erfrischung auf euch kommen. Und dies sollte weltweit der Fall sein, angefangen in Jerusalem. Und das ist, wir haben gehört, hoffentlich wird eine Predigt immer praktisch sein, und ich dürfte, nachdem das gesagt wurde, nicht ein Amen sagen, ohne dass wir es zuerst persönlich machen. Sie fingen in Jerusalem an, und das war auch richtig so. Sie haben einen guten Anfang gemacht, aber ihr kennt die Geschichte von Stephanus, dass er gesteinigt wurde. Und das in Kapitel 8, es heißt, nach dem Tod oder diesem Märtyrertod von Stephanus entstand eine große Verfolgung der Gläubigen, der Jünger in Jerusalem. Und sie gingen in alle Himmelsrichtungen. Und indem sie gingen, ich glaube, das ist Vers 8, aber auf jeden Fall ein paar Verse später heißt es, und sie gingen überall hin und verkündigten Jesus. Jesus hatte vorausgesagt, so wird es kommen. Sie blieben, ich musste an den Turmbau zu Babel denken. Aber diese Leute haben es vorsätzlich gemacht. Gott sagte, breitete euch aus, füllt die Erde. Sie sagte, nein, wir bleiben an einer Stelle. Jesus sagte, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, und das waren sie auch. Aber dann hat Jesus gesagt, und jetzt ist es die Zeit bis auf die Apostel, dass ihr jetzt Vögel werdet. Und sie sind geflohen, aber mit der Wahrheit. Und so breitete sich das Evangelium, die gute Nachricht, in ganz Samaria und Judäa aus. Die ersten 7 Kapitel hatten mit Jerusalem zu tun, dann 8-12 mit Judäa und Samarien. Und dann Kapitel 13-28 befassen sich mit bis an das Ende der Welt. Die Ausbreitung. Und wie beteiligen wir uns? Unsere erste Pflicht ist das Missionsfeld vor unserer Nase. Das könnte zu Hause sein, das könnte der Nachbar sein. Und es ist auf jeden Fall Stendal. Heute war ich ein bisschen früh da und dachte, ich suche eine Bäckerei. Habe ich nicht gefunden, aber da kommt vielleicht da ein Mittagessen irgendwann mal. Und dann fuhr ich hier hinten und habe ein bisschen von der Stadt zu Augen bekommen, mehr als sonst, obwohl ich mal an dem Friedhof war. Ihr habt hier euer Jerusalem. Und durch die Gnade des Herrn ist es auch dazu gekommen, dass Menschen in dieser Gegend sich bekehrt haben und hinzugefügt wurden. Aber dann wollt ihr natürlich auch über den Tellerrand schauen. Ich würde sagen, Sachsen-Anhalt hat Bedarf. Wer interessiert sich denn schon für Sachsen-Anhalt? Mit Verlaub. Vor mehr als 30 Jahren trafen wir uns in Kirchberg, also mit Dieter Weidensdörfer, mit Heukelbach Mission und mit anderen, auch aus USA. Und wir haben gesagt, es hat sich geöffnet. Wir können jetzt in Ostdeutschland Gemeinde gründen. Und davon ist nichts zu sehen. Es waren vielleicht 30 Brüder. Und ich will nicht sagen, dass sie nicht der Führung des Herrn gefolgt sind, aber in Magdeburg, das ist soweit, und jetzt Gotha, aber eigentlich gibt es nur die wenigsten Gemeinden, die daraus entstanden sind. Aber hier ist großer Bedarf. Also das sind Hunderte und gar Tausende von Menschen in diesen Ortschaften. Und wer sagt Ihnen dann schon von der guten Nachricht? Vielleicht gibt es welche, aber da gibt es Bedarf. Und in Deutschland überhaupt, sagen wir Judäa und jetzt Samarien und dann bis hin in aller Welt. Und ich habe 10 Kinder und ab Mittwoch bin ich haben wir keine Kinder mehr zu Hause. Nach 38 Jahren sind Krisch und ich alleine zu Hause. Wie Kevin, okay, alleine zu Hause, ein anderer Kevin. Wenn ihr das nicht wisst, habt ihr nichts verloren. Okay. Mag ich, dass unsere Kinder teilweise nach Deutschland zurückkommen? Natürlich. Freue ich mich, dass der Weg zu meinen Kindern nur 2,5 Stunden ist teilweise, oder wenn Krisha fährt, 2 Stunden, aber dass ich die Enkelkinder schnell zu Augen bekomme? Ja, natürlich. Aber ich freue mich viel mehr, eine größere Freude habe ich nicht, als diese zu hören, dass meine Kinder in dem Glauben wandeln. Und dann habe ich mir überlegt, ich liebe meine jüngste Tochter, aber sie hat ein Herz für die Mission. Also welches meiner Kinder hat denn sonst mit Stäbchen an unserem Tisch gegessen? Also ich könnte mir vorstellen, dass Gott sie in der Weltmission gebrauchen würde, aber ich habe gespaltene Gefühle. Aber wisst ihr was, wir werden schon die Ewigkeit miteinander verbringen. Und ich weiß sowieso nicht, ob ich heute sterbe. Also möchte ich sie gerne dem Herrn und die anderen alle auch zur Verfügung stellen. Aber auf jeden Fall, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis zu der entferntesten Stelle in der Welt. Und damals war das etwa Portugal oder Indien und so weiter. Aber die Apostel sind dafür gekannt, dass sie zu diesen Orten gegangen sind. Und in Kolosser 1 heißt es, dass diese Nachricht unter dem ganzen Himmel schon bekannt war. Ob das heute der Fall ist, wüsste ich nicht. Aber ja, wir sollten nicht sagen, das ist die Aufgabe für anderen. Habt ihr den Heiligen Geist? Okay, dann seid ein Zeugnis. von Jesus. Und preis den Herrn für die Gemeinden, für die Gemeinden. Ja, wir sind die Bibelgemeinde in Magdeburg, aber glaubt mir, wir erreichen auch nicht alle dieser Viertelmillionen Menschen dort. Und wenn immer wieder heißt es, neue Gemeinden werden gegründet. Ich weiß, wie ich zu einer Gemeinde Gottes gegangen bin in der Immermannstraße damals, eine andere Gemeinde. Und habe gesagt, wir sind berufene von Gott, um hier Gemeinde zu bauen. Und der Pastor Gary, der jetzt beim Herrn ist, ein Kanadier, der freute sich, dass eine andere Gemeinde entsteht. Er war nicht so kleinkariert und sagte, was, es gibt uns schon. Nein, und ja, es gibt so mehrere in der Stadt, aber wir beten für sie und freuen uns, wenn der Herr sie auch gebraucht, und würden uns freuen, wenn er uns auch gebrauchen würde. Und lasst uns diese großzügige Gesinnung haben. Wir danken uns, also ich danke Gott für euch alle und wünsche euch seinen Segen in der Erfüllung seiner Verheißung. Ihr werdet, also ihr habt, die Kraft aus der Höhe bekommen, denn ihr habt den Heiligen Geist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Lasst uns ihm danken dafür. Herr, danke, dass du dein Wort hältst. Wenn auch Himmel und Erde vergehen, werden deine Worte nicht vergehen. Und wir loben dich und danken dir und preisen dich für das, was du machst. Und wir wollen jetzt namentlich für diesen Herrn Schmidt stellvertretend beten, stellvertretend für die Abertausende, die noch das Evangelium zu Ohren und Augen bekommen sollen. Bitte schenk, dass dieser Mann zu dir geführt sein kann und dass auch gar Tausende von der guten Nachricht Jesu Christi hören werden. Und wenn es auch keinen zweiten Pfingsten geben wird, können wir dir dankbar sein, dass du ähnlich wie damals deine Gemeinde baust und gebaut hast. Amen.